Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Ich würde mal eine Wette eingehen. Die meisten Hörer dieses Podcasts haben irgendwie mit der Deutschen Post zu tun, gerade jetzt vor Weihnachten. Und deshalb haben wir bei Heise Meets, der Entscheider-Talk, entschieden. Wir schauen mal, was da in Sachen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter bei dem DAX-Konzern passiert. Ich bin Matthias Düxen. Auf geht's in ein großes Briefzentrum in Berlin-Schöneberg. Herzlich willkommen, Bernd Gemein. Was steht bei dir auf der Visitenkarte? Head of Festplatte, Deutsche Post, oder?
Da steht CIO Post und Paket Deutschland drauf. Das heißt, ich bin der IT-Chef von dem Teil von DHL, den man als Privatkunde so kennt. Das heißt, alles, wo Deutsche Post draufsteht und alles das, was an Paketen in Deutschland kommt. Das internationale Paketgeschäft gehört nicht zu mir. Die ganz großen Containerschiffe, Expresssachen gehören nicht zu mir. Aber das, wo Sie hoffentlich demnächst Ihre Weihnachtsgeschenke mitbekommen, dafür wäre ich zuständig.
Das heißt, alles das, was ich nicht erlebe als Postkunde, ich kenne ja nur den Zusteller, der ist analog und bei dir ist alles anders.
Na gut, der Zusteller hat auch einen Husky-Scanner, ja, das heißt der Scanner, auf dem man früher und heute noch...
Husky-Scanner? Warum denn Husky?
Husky, oh, das ist ein Name, Handscanner-Integration.
Und hat nichts mit dem Hund zu tun.
Hat nichts mit dem Hund zu tun, schreibt sich auch anders, H-A-S-C-I, Handscanner-Integration. Aber ITler mögen ja irgendwie Tiernamen, zumindest bei der Deutschen Post. Insofern haben die meisten von Projekte von uns Akronyme und die richten sich oft nach Tiernamen. So, aber der Scanner ist, glaube ich, da das, was die Bevölkerung in Deutschland kennt. Ja, der Postbote überreicht das Paket und quittiert es. Die meisten Deutschen kennen natürlich auch, wenn sie in eine Postfiliale gehen, ja, das ist dann ja vielleicht ein Zeitschriftenladen oder sowas, dann wechselt der Mitarbeiter normalerweise den Arbeitsplatz, ja, geht an einen anderen Rechner. Der Rechner ist natürlich auch von der Deutschen Post dargestellt, heißt nebenbei Fuchs, wo wir dabei sind, Filial okay. User Experience, ja, insofern auch da.
Filial User Experience
heißt Fuchs. F-U-X, ja, Experience, kürzen Engländer ja immer mit X ab.
Das Privileg beim Heise-Podcast ist, man lernt nur dazu.
Genau, man lernt nur dazu. Insofern ist das, glaube ich, das Zweite. Naja, und ehrlicherweise über 8 Millionen Deutsche nutzen die Post- und DHL-App. Ja, gerade im Dezember, also ich rede jetzt nicht von Leuten, die sie runtergeladen haben, sondern von Leuten, die aktiv da gucken, wo ist mein Paket, wie kriege ich die Packstation auf, wo mein Paket drin ist, ja. Und da haben wir mit 8 Millionen und mittlerweile eine Sternebewertung von, naja, über 4,3, sowas, sind wir mittlerweile sehr zufrieden mit der Durchdringung.
Also, das war der Werbeblock.
Das war der Werbeblock.
Wir führen dieses Gespräch Anfang Dezember und eigentlich müsstest du jetzt graue Haare haben, hast du aber nicht, siehst fantastisch aus, weil ihr habt den Tag mit den meisten Paketen hinter euch.
Wir haben Dienstag nach dem Black Friday, ist klassischerweise der Tag mit den meisten Paketen. Ja, Black Friday, dann wird am Wochenende bestellt, dann wird am Montag eingeliefert, am Dienstag zugestellt. Und wir hatten jetzt fast 13 Millionen Pakete im Netz. Ja, und das ist...
An einem Tag.
An einem Tag, genau, an einem Tag. Ja, das heißt, kann man jetzt messen, je nachdem, leichte Differenzen zwischen Einlieferung und Zustellung, aber das ist der All-Time-Peak und wahrscheinlich wird das auch noch für dieses Jahr bleiben. Wir haben dieses Event aber ehrlicherweise fast immer am Dienstag nach dem Black Friday. Das heißt, wir sehen den kontinuierlichen Wachstum von E-Commerce, ja, und der bedeutet eben immer größere Paketmengen. Ja. Wir sind eigentlich ganz zufrieden, dass sich diese Zeit jetzt mittlerweile eben sehr, sehr streckt. Ja. Das heißt, der Dienstag wird der Spitzentag sein, aber wir werden wahrscheinlich jeden Tag bis Weihnachten jetzt über 10 Millionen sehen. Und das ist eben ein gutes mehr als die ungefähr 7 Millionen, die wir so im Jahresdurchschnitt haben.
Für dich als ITler ist noch eine andere Kennzahl wichtig, nämlich wie viele Labels werden gedruckt.
Genau, auch da haben wir einen Rekord gehabt, den haben wir dann logischerweise am Montag gehabt, ja, einen Tag vorher. Und da sind wir diesmal bei 7,2 Millionen gedruckten Labels, ja, das heißt Kunden, die über die Online-Frankierung, ja, das geht über das Geschäftskundental, geht aber auch bei Privatkunden, die sich da eben ihre Label drucken. Ja, es gibt natürlich immer noch eine gewisse Anzahl, die tatsächlich in die Filiale gehen. Unsere ganz großen Kunden labeln selber und haben eigene Programme, die von uns zertifiziert sind. Aber der große Mittelteil ist eben nochmal stark gestiegen. Letztes Jahr 6,7 Millionen, dieses Mal 7,2 Millionen. Und als IT-Chef muss man natürlich seine IT darauf ausrichten, dass sie auch diesen Hub von, ich sag mal, naja, es ist keine Verdopplung, aber fast, ja, 70-80% mehr, das müssen die IT-Systeme dann eben auch können und nicht in Timeouts laufen und die Kunden verzweifeln lassen.
Nimm uns mal mit auf diese Reise. Weihnachtsgeschäft ist erwartbar. Wie bereitet ihr euch vor? Was macht ihr da? Statt ihr noch ein Rechenzentrum, mieten wir noch ein bisschen Kapazität zu?
Naja, an der Stelle hat uns schon natürlich die Cloud geholfen. Ja, in früheren Zeiten haben wir tatsächlich dann skaliert und Rechner daneben gestanden. Mit der Cloud sind wir in diesen Kapazitätsfragen ein Stück weit flexibler. Das erste große System, was wir in die Cloud gehoben haben, war dann auch unsere Track und Trace Datenbank. Ja, das ist jetzt 5 Jahre her. Ja, und da wird ja jedes Event, wo ein Paket kommt, von der Einlieferung über Ankunft im Paketzentrum, Einladen ins Lieferfahrzeug, die werden alle getrackt. Das ist eben eine Datenbank, die um den Faktor 2 dann skalieren muss, eben zwischen Sommer und Herbst. Das geht mit der Cloud mittlerweile eigentlich ganz gut.
Kriege ich als Postkunde nicht mit, aber sagst du, es läuft reibungslos? Wir sind ja ganz vertraut hier.
Reibungslos, ich meine, wo gehobelt wird, fallen Späne und es gibt immer wieder mal kleine Probleme. Wir hatten ein paar Probleme kürzlich in den Paketshops, wo es unter der Last Schwierigkeiten gab. Das sind unsere kleineren Filialen, wo eben man nicht die Postdienstleistung, aber die Paketdienstleistung hat. Sowas passiert natürlich, weil es dann doch ein bisschen in der Last immer ein kleines bisschen unerwartet ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich zumindest Stand heute noch sehr zufrieden mit der Stabilität der Systeme.
Du siehst ja sehr entspannt aus.
Jo, Gott, wenn Panik helfen würde, würde ich auch panisch werden.
Das heißt, wir haben auch ein bisschen Zeit, über künstliche Intelligenz zu reden.
Absolut.
Alle reden über künstliche Intelligenz, dann müssen wir das auch machen. Was macht die Post beim Thema künstliche Intelligenz?
Oh, wir haben da ehrlicherweise einige Themen, denen wir insgesamt bei DHL arbeiten. Das wahrscheinlich bis jetzt am stärksten beanspruchte und das am stärksten skalierte ist tatsächlich unser Voicebot. Wir nennen sie Jana. Ja, das heißt, wenn man als Kunde anruft bei der Deutschen Post, dann bekommt man zuerst mal eben eine künstliche Intelligenz. Ja, das ist nicht mehr das alte System, wenn Sie ein Track-Event wissen wollen, klicken Sie die 1 und so weiter, sondern man kann da schon natürlich sprachlich mit reden. Und ungefähr 1 Million Anrufe pro Monat gehen auf diesen Voicebot. Und die Lösungsquote liegt bei ungefähr 50%. Ja. Da ist natürlich relativ viel auch ähnliche Abfragen. Ja, sehr, sehr viele Fragen, wo ist mein Paket, wo ist meine Sendung, Fragen zum Preis bei Auslandssendungen etc. Bei komplexeren Fragen wird an den Menschen übergeben mit einer Vorqualifizierung. Der Mensch weiß dann meistens auch schon, was ist der Vorgang, was ist die Sendungsnummer und spart sich quasi die Abfrage da. Aber wir haben eben auch 500.000 Fälle pro Monat, die wirklich mit AI gelöst werden. Es ist ganz interessant zu sehen von der Kundenerfahrung. Wir messen natürlich auch die Rückmeldung der Kunden. Probleme, die gelöst werden können, da ist der Voicebot mittlerweile fast auf dem Niveau, wie es auch Menschen sind. Das heißt, ein kleiner Unterschied nur noch in der Zufriedenheit der Kunden. Bei Problemen, die nicht gelöst werden können, weil ja hin und wieder wirklich mal ein Paket beschädigt wurde, etc. Da gibt es natürlich den Bonus, ja, es ist zwar ein Fehler passiert, aber der Mensch hat sich bemüht. Den gibt man einer AI nicht. Ja, da gibt es sozusagen dieses, da dann immer noch 2 von 5 Sternen. Das gibt es bei Jana nicht. Jana kriegt dann eben auch den 1 Stern von 5. Wenn der Voicebot mitten in der Nacht angerufen wird, haben wir sogar bessere Ergebnisse. Weil sich die Leute dann.
Eine Erklärung dafür?
Ja, weil ich glaube, dass die Leute dann tatsächlich positiv überrascht sind, dass sie überhaupt sie eine Möglichkeit haben, sich mit dem Problem an die Deutsche Post zu wenden. Ja, früher um 23 Uhr war unser Callcenter nicht besetzt. Mit der künstlichen Intelligenz bieten wir jetzt eben erstmal einen 24-7-Dienst an. Und dieser 24-7-Dienst wird eben in den Zeiten, wo man vielleicht als Kunde mit der Ersterwartung reingeht, ich probiere es mal, aber vielleicht geht ja auch keiner dran, dann doch eben positiv überrascht.
Und fürs Image.
Und das ist gut fürs Image. Das ist auch gut natürlich, weil wir den Fall eben schon früher dann in die Backend-Systeme bekommen und was tun können. Und ist letztlich ja auch dann gut, wenn den Kunden geholfen wird und sie nicht auf den nächsten Tag warten müssen.
Dann machen wir die Probe auf 6 Sample und wechseln den Standort Berlin-Adlershof. Hier sitzt der Kundenservice des Unternehmens.
Annette Wandel.
Diese Teufelskerle von der Post haben es tatsächlich fertiggebracht. Wir reden über Wandel und dann ist Wandel der richtige Name?
Ja, absolut. Change.
Und jetzt reden wir über den Wandel bei der Deutschen Post. Mhm. Du bist seit 2017 dabei und was machst du genau?
Ich verantworte die Dienstleistersteuerung und das vor allen Dingen im Sinne der Qualität. Also im Grunde genommen ist mein Job, wenn ein Kunde bei uns anruft, dann soll er ein cooles Serviceerlebnis haben. Dafür stehe ich.
Haben die Kunden das?
Ja, nicht immer, aber wir arbeiten dran.
Wie arbeitet ihr dran? Was macht ihr? Ich rufe an und suche ein Paket. Das ist wahrscheinlich relativ einfach.
Das ist relativ einfach. Ne? Ein Mitarbeiter wird eingestellt. Er muss ein paar Kernkompetenzen mitbringen, also dafür auch geeignet sein, ne? Dass er Spaß dran hat, dem Kunden am Telefon zu helfen. Aber dann wird er praktisch geschult, eingearbeitet und dann geht er in den Kundenkontakt. Und er weiß dann, wenn ein Kunde zu dem und dem Thema anruft, dann gehe ich den und den Prozess. Und wenn er es nicht direkt weiß, liest das irgendwo nach.
Aber das ist wahrscheinlich schon so seit Bell und wie die alle hießen, die das Telefon erfunden haben. Irgendwann kam das Callcenter. Was ändert sich gerade?
Ziemlich viel. Also es ist ganz spannend. Wenn wir beim Agenten bleiben, als ich hier angefangen habe, der hat ja so ein Tool, wo er dann nachliest, was er wie für Prozesse absolvieren muss. Und als ich hier angefangen habe, habe ich diese Arbeitsanweisung, wie die dann heißen, Prozessbeschreibungen gelesen und dachte, boah, krass, also das ist so lang und so viele Fachbegriffe und teilweise auch unübersichtlich. Und man muss auch sagen, wir haben eine gewisse Bearbeitungszeit. Ein Kunde will uns ja schnell erreichen und ein Kunde möchte auch nicht so lange mit uns sprechen. Also das ist ein Qualitätsfaktor. Heißt, der Agent muss schnell schauen, okay, wie muss ich jetzt dieses Anliegen lösen und dabei schnell diese Inhalte verarbeiten. Und das war, als ich 2017 angefangen habe, noch sehr umständlich. Jetzt muss ich sagen, wir haben jetzt ungefähr seit einem Jahr so eine Art Mein Wissen-Bot, also Mein Wissen ist unser Knowledge-Base-Tool, und da kann er eine Frage reinschreiben und er bekommt eine Antwort. Und das Coole ist, er kann diese Frage so stellen, wie er denkt. Also wir denken praktisch vom Mitarbeiter zu den Prozessen und nicht, der Mitarbeiter muss so seine Frage stellen, wie unsere Prozesse heißen.
Gib mir mal ein Beispiel, wie kann das aussehen?
Naja, er hat beispielsweise eine Frage zum Packstationsdefekt. Ne? Ein Kunde ruft an, ist an der
Packstation. Packstation ist kaputt.
Genau, ist kaputt. Er hat möchte gerne seine Sendung abholen, aber die ist defekt. Da muss er einen Defekt aufnehmen. Das passiert jetzt nicht häufig, glücklicherweise, weil die sind ja nicht so oft.
Musst du jetzt sagen.
Nee, aber es ist jetzt nicht so ein Standardprozess für einen Agenten. Und dann klickt er da die Frage rein, Packstationsdefekt beispielsweise oder Packstationskaputt. Und bekommt dann praktisch eine Beschreibung, welches Tool er nutzen soll und wie da die einzelnen Schritte sind und kann das schnell abarbeiten.
Ja. Und hinten geht eine Fehlermeldung gleich raus, dass das einer repariert und so weiter. Das heißt, genau. Da wird so ein Prozess angestoßen, das war früher nicht.
Doch, aber er musste umständlich 3 A4 Seiten lesen vielleicht vorher und jetzt bekommt das sehr schnell über diesen Bot zugestellt, das ist deine Antwort auf deine Frage und das musst du so und so machen und warst mit der Frage mit der Antwort zufrieden. Und es ist einfach leichter für den Mitarbeiter, weil also früher war es so, immer wenn er nicht den richtigen Suchbegriff in diesem Tool eingegeben hat, dann hat er auch keine Antwort bekommen. Ja, es ging darum, der Agent, also der Mitarbeiter muss lernen, wie er bei uns richtig sucht. Andersrum. Der Mitarbeiter ist ja unser Kunde in dem Sinne, ne? Wir müssen uns so aufstellen, dass der Mitarbeiter das eingeben kann mit den Rechtschreib- und Grammatikfehlern und trotzdem schnell eine Antwort bekommt. Und das ist für uns so ein Bot und das ist KI und das ist voll cool.
Und jetzt habt ihr das und jetzt lehnt ihr euch zurück, weil ihr seid jetzt schneller als die anderen?
Nee, wir pilotieren das und lernen noch weiter und also in meiner Welt müsste das dann irgendwann sogar noch mehrsprachig werden, ne? Also von daher, es ist ein cooler Start, der schon sehr gut funktioniert.
In deiner Welt müsste es mehrsprachig werden. Gib uns mal eine Prognose. Glaubst du, das ist bald soweit, dass ich auf Türkisch, Russisch, Englisch anrufen kann?
Also wenn wir erstmal bei uns bei den Mitarbeitern anfangen, glaube ich, würden wir das relativ zügig hinbekommen. Meine Vision wäre, der Kunde kann irgendwann in seiner Muttersprache uns anrufen. Der Agent bekommt das dann in Echtzeit übersetzt. Der Agent spricht in seiner Muttersprache und der Kunde bekommt es übersetzt. Und ich glaube, also wir haben in dem letzten Jahr so viel erreicht. Also wer weiß, das wird sicherlich bald passieren. Wir werden uns alle noch umschauen, wirklich.
Wir gehen direkt ins Callcenter. Es ist erstaunlich ruhig. Jana, die digitale Kollegin, nimmt Kunden wie Mitarbeitern einen Teil der Arbeit ab. Ich darf das Mikrofon mal dazwischen halten. Kaum noch etwas erinnert an früher.
Die Tour noch mal nachgeguckt.
Übrigens, ab dem kommenden Jahr wird die Post in Dänemark keine Briefe mehr befördern. Briefkästen werden abgebaut. Allerdings, so sagen die Experten, bei unseren nördlichen Nachbarn ist die Digitalisierung eben einfach weiter als in Deutschland. Eine wesentliche Voraussetzung für einen solchen Schritt. Unterdessen erklärt mir Hans-Christian Menenger, Sprecher des Unternehmens, dass die Post derzeit komplett umbaut. Für mich ist die Deutsche Post so ein klassisches Unternehmen, mit dem ich in Kontakt komme, wenn der Zusteller mit dem Brief oder mit dem Paket kommt. Oder ich sehe auf der Straße einen Briefkasten oder eine Paketstation seit kürzerem. Das ändert sich aber alles.
Ja, das ist ganz interessant, weil du als Verbraucher uns natürlich maximal analog wahrnimmst. Da steht der Zusteller vor deiner Tür und übergibt dir das Paket oder er schmeißt dir den Brief in den Briefkasten. Das ist ja maximal analog, aber dahinter...
Ich gehe auch davon aus, das bleibt so. Das kann auch jegliche Digitalisierung nicht ändern.
Das ist der Punkt. Davon gehen wir aus. Also die Zeiten, in denen irgendwelche Drohnen oder spacigen Maschinen dir Briefe und Pakete zustellen, die sind noch in ferner Zukunft. Das ist und bleibt eine Massenindustrie, die von Hand gemacht ist. Und darauf sind wir ja auch ein Stück weit stolz. Aber der Prozess dahinter, hinter der Zustellung, dem Zustellungsvorgang bei dir, der verändert sich doch maximal. Und das liegt eben an der zunehmenden Digitalisierung. Die Deutsche Post baut um. Wir müssen umbauen. Ein System, was ja lange Jahre, Jahrzehnte auf das analoge Produkt Brief ausgerichtet war, zu einem System, was mehr und mehr vom E-Commerce dahinter dominiert wird. Denn die Geschichte ist ja die, du als Verbraucher bestellst dir in der Regel ein Paket im Internet, einem Online-Händler. Das ist ein maximal digitaler Vorgang. Und um diese Paketmengen, weil du nicht der Einzige bist, der das macht.
Habe ich schon manchmal gemerkt, ja.
Weil damit diese ganzen Paketmengen auch jeden Tag deutschlandweit zuverlässig zugestellt werden können. Wir reden unterjährig von knapp 7 Millionen Paketen mittlerweile. In der Vorweihnachtszeit sind es sogar knapp 13 Millionen. Das muss man sich mal in Bildern vorstellen, wie viele volle Züge das sind. Da könntest du, glaube ich, einen ganzen Zug zwischen Köln und Frankfurt vollpacken mit Paketen.
Ja, dann kommt er nicht an.
Dann kommt er nicht an. Und diese Pakete müssen ja zugestellt werden. Das heißt, das Netz muss massiv, das logistische Netz massiv umgebaut werden, damit das überhaupt möglich ist. Neue Hightech, neue Betriebskonzepte, damit wir überhaupt in der Lage sind, der Digitalisierung und der damit verbundenen E-Commerce Herr zu werden. Und das passiert gerade im Hintergrund. Das kriegen die Verbraucher natürlich nicht mit, müssen sie auch nicht. Aber es ist eben auch kein Home Run, so einen großen Umbau zu stemmen.
Hintergrund, du gibst das Stichwort. Also ich bestelle etwas und wie ist der Zustand jetzt, bis das Paket zu mir kommt? Und wie wird er sein?
Also der Grundzustand ist erstmal das gleiche. Wenn du in Berlin ein Paket aufgibst und es soll in München ankommen, dann müssen ja Transportmittel ihn von A nach B bringen. Was sich halt durch die Digitalisierung verändert, ist, dass du die Abläufe, die Steuerung, die Verkehrssteuerung, die Steuerung, wie Pakete in Paketzentren bearbeitet werden, maximal effektiver und besser lösen kannst. Dass Maschinen und Hightech in Betriebsstätten, in Paketzentren in der Lage sind, viel schneller zu erkennen, woher kommt ein Paket, wo muss es hin, auch wenn es schlecht beschriftet ist, keine Fehlentscheidung treffen, dass daraufhin die Lkw früher ablegen können, wir also effektiver arbeiten können dank der Digitalisierung, um diese ganzen Paketmengen, die jeden Tag in Deutschland zirkulieren, überhaupt rechtzeitig ans Ziel zu bringen, dass sie sich nirgendwo stauen. Das heißt, du als Verbraucher merkst vermutlich da keine Änderung, aber wir haben eine Riesenveränderung im Hintergrund.
Das heißt, mein Paket kommt in irgendeine Station bei euch. Und dann?
Du gibst dein Paket beispielsweise ab in einer Packstation, weil du ein moderner Mensch bist und nicht an Öffnungszeiten gebunden sein möchtest. Und deswegen gibst du es abends um 19.30 Uhr in einer Packstation ab. Machst du digital mit deinem Handy, lieferst es ein. So, dann kommen wir natürlich mit einem Zustellfahrzeug. Das ist auch kein klassisch digitaler Vorgang. Der Zusteller kann aber anhand seines Handscanners das Paket schon viel besser erfassen. Von dort aus geht es in ein Paketzentrum, ein Startpaketzentrum. Hier wird es bearbeitet. Und der große Vorteil ist bei diesen riesigen Sendungsmengen, dass wir dank modernster digitaler Technologien in der Lage sind, so ein Paket sehr schnell dort zu bearbeiten und sehr schnell dort wieder abzugeben, wo es hin muss, in die Richtung. Du musst dir vorstellen, da ist es ja, wenn du aus Berlin Pakete verschickst nach ganz Deutschland, brauchst du ja zig Entladestellen, von wo aus das Paket dann in den richtigen LKW gebracht wird. Und das ist nicht händisch, das ist maximal digital, das geht sehr, sehr schnell. Und dann braucht es wieder eine Hand physisch, Menschen, die eine Brücke beladen, einen LKW beladen. Zukunftsmusik kann auch sein, dass das irgendwann mal Roboter übernehmen. Das machen jetzt aber noch Menschen. Dann geht es auf die Straße, LKW, der wird von einem Menschen geführt. Aber die Verkehrssteuerung, wann fährt er auf den Hof, wie wird er entladen, das funktioniert auch wieder über digitale Hilfsmittel. Und dann wird er im Zielpaketzentrum, passiert das Gleiche wie im Startpaketzentrum, nur dass dort wieder das Paket an einer ganz schnell an einer anderen Entladestation entladen wird, geht dann in die Zustellbasen vor Ort und dort erreicht es dann den Empfänger.
Das ist der Regelfall, so soll es laufen, aber es gibt eben auch immer die Fälle, die nicht normal laufen. Und da will ich von Bernd Mein wissen, wie die künstliche Intelligenz mehr und mehr eingesetzt wird.
Du hast schon gesagt, wenn mal eine Sendung verloren geht. Jetzt gibt es ein System, das heißt Shark. Ah, wieder ein Tiername, super. So machen die das.
Ja, Shark, hin und wieder gibt es Sendungen in der Hauptsache, wo wir nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Wenn zum Beispiel das Label schlecht aufgeklebt war und sich gelöst hat oder wenn sie so beschädigt sind, dass das Label eben nicht mehr lesbar ist, dann haben wir ein Paket, haben den Inhalt des Paketes, wissen aber nicht, wo dieses Paket hingehen soll. Und dann gibt es für Briefe eine Stelle in Marburg und für Paket eine Stelle in Wuppertal, wo wir alle diese Sendungen sammeln. Und wenn Kunden sich dann eben beschweren und sagen, das Paket ist nicht angekommen, versuchen zu matchen ist vielleicht eine der Sachen, die wir da gesammelt haben, das passende Paket für den Kunden. Und da ist natürlich das A und O, wie klassifizieren wir die Sendungen, die in diese Nachsendestellen gehen.
Na, und wie?
Und je besser wir das tun, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, es wiederzufinden. Bis aktuell tun das eben Menschen, die sich die Sendung angucken, ja, und dann eben aufschreiben. Ja, bei Büchern ist es einfach, da kann man die ISBN hinschreiben. Manchmal steht da eben aber auch nur unförmiges, plastikmäßiges Teil drin und der Mensch kann eben nicht erkennen, was es ist. Jetzt setzen wir eine KI dran, die aufgrund des Fotos dieses Bildes eben das überprüft mit Warenkatalogen von Herstellern und eben dann feststellt, dieses kleine unförmige Plastikteil ist eben ein Ersatzteil für, keine Ahnung, ein Fahrrad.
Ein ganz exotisches Auto, was uns keiner kennt.
Genau, was man jetzt unbedingt natürlich nicht kennt. Die Möglichkeit, dass ein Mensch sich durch all diese möglichen Kataloge macht, ist natürlich einfach nicht gegeben. Die Klassifikation, ja, der typische Mensch schreibt dann 5 bis 10 Klassifikationsregeln, die KI schreibt dann eben auch noch 20 weitere da rein. Ja, und wir haben in den Feldversuchen, das ist noch nicht komplett live, glauben wir schon, dass wir die Anbringungsquote, die im Moment so na, Hälfte ist, 50% gut, ja, dass wir die auf 90% steigern können. Und an der Stelle ist es natürlich wirklich eine Win-Win-Situation, denn jeder Kunde, dessen Paket, dessen Sendung wir dann doch finden, ist natürlich ein zufriedener Kunde und für uns ist es ein Haftungsfall, den wir reduziert haben, ja, den wir natürlich auch nicht bezahlen wollen, aber als Kunde ist mir meistens ja auch das, der Inhalt lieber als die Haftung.
Du hast gesagt 50%, wir sind ja mitten in der Halle und insofern hört man das auch, dass hier gearbeitet wird. Du hast gesagt, bisher hatten wir so eine Trefferquote von 50%, hoffen auf 90%. Wann profitiere ich als Kunde davon? Wann geht's los?
Ja, ab Januar werden wir das sukzessive ausrollen, ja, und profitieren tun dann genau die Kunden, die eben ansonsten die Sendung nicht bekommen hätten. Und was selten passiert, ja, es ist keine große Zahl, die da passiert, aber die Kunden werden dann eben ihre Sendung sehen, anstatt eben irgendwas anderes.
Wenn wir in 5 Jahren hier stehen, wir beide in unseren neuen Schuhchen, die wir hier tragen müssen, aus Arbeitsschutzgründen. Wenn wir beide in 5 Jahren hier stehen, sieht das dann noch genauso aus?
Höchstwahrscheinlich nicht.
Was ist anders?
Ja, der Briefbereich ist tendenziell ein Verlierer, weil immer mehr E-Mails etc. geschrieben werden, andere Wege. Der Paketbereich ist natürlich ein Riesengewinner im Bereich E-Commerce, Onlinehandel. Und dazu versuchen wir eben die vorhandenen Kapazitäten, die man in den Briefzentren hat, wir versuchen, dass wir die nutzbar machen für eben Warensendungen, also sprich Pakete, die eben von der Größe her auch in der Briefsortierung funktionieren können. Wenn es uns gelingt, die Briefsortierung so aufzurüsten, dass sie eben kleine Pakete machen kann, dann ist das für uns noch attraktiver.
Wo ist die Hürde dabei?
Die Hürde, und das ist auch wieder ein guter Anwendungsfall für die künstliche Intelligenz, die Hürde ist eigentlich aus einer IT-Sicht zweierlei. Ich muss erkennen, ob die Sendung auch in Briefsortiermaschinen geht. Dazu gibt es 2 Kriterien. Das erste Kriterium ist sehr einfach, das ist die Größe. Ja, wenn das Paket halt irgendwann unförmig
ist. Brauche ich keine künstliche Intelligenz, sehe ich auch so.
Dafür brauchen wir die noch nicht. Das zweite ist, die müssen eine gewisse Flexibilität, Biegsamkeit haben. Wenn die Sachen zu starr sind, ja, und überhaupt keine Flexibilität haben, dann sorgen die dafür, dass die Zahnräder in den Sortiermaschinen für Brief abbrechen. Wenn die zu unförmig, also zu, sag ich mal, so labberig sind, dann verstopfen die Briefsortiermaschinen. Ja, so ein Paket, damit viel funktionieren kann, muss ungefähr so flexibel sein, ja, wie ein Brief. So, und das lösen wir dadurch, dass wir in den Paketzentren, da wo das in den Eingang geht, ja alle Sendungen fotografieren. Das machen wir ohnehin, um den Label zu erkennen. Und mit künstlicher Intelligenz versuchen, aus dem Schattenriss dieser Sendungen auf die Biegsamkeit zu schließen. So, das muss man entsprechend trainieren, funktioniert aber, sodass wir an Spitzentagen durchaus im Netz sprungen. Das machen wir nicht jeden Tag, aber wenn Spitzentage im Volumen sind, ja auch im hohen sechs- bis niedrigen siebenstelligen Bereich Sendungen da eben umrouten können und aus dem Paketstrom in den Briefstrom geben, um diese Kapazitäten zu füllen.
Damit die KI auch das entsprechend lernen kann.
Damit die KI das lernen kann, ja, und wir der KI, logischerweise, KI muss trainiert werden, das ist anders als der klassische Test, ja, aber die KI muss trainiert werden und muss eben auch das Feedback bekommen, ja, wenn bei diesen Paketen hast du beim Schattenriss geglaubt zu erkennen, die sind eben einigermaßen gut in ihrer Flexibilität und sie sind es auch wirklich gewesen oder sie sind es nicht gewesen. Ja.
Aber da muss doch einer nachkontrollieren, sonst hast du das Problem, wie du es mit den Zahnrädern beschrieben hast, trotzdem.
Das wird dann natürlich, als wir die trainiert haben, wird das von den Auflegekräften, die das wissen, ja, es kommt auch immer so vor, dass etwas zu schwammig ist, das ist dann kontrolliert worden. Die letzte Kontrolle ist dann eben, ob es wirklich stecken bleibt. Ja. was aber natürlich idealerweise zu vermeiden ist, weil da muss ja immer ein Techniker in die Maschine krabbeln und das machen. Nein, das wird natürlich im ersten Schritt, wo die Kraft in den Briefzentren das eben auflegt, die Pakete, gibt es da schon nochmal einen Gegentest, dass das auch wirklich geht. Und sonst kommt es hier eben auch in die Resthandsortierung, wo es eben nicht anders geht.
Dann könnte man ja sagen, ihr macht euch einen schlanken Fuß in diesen schönen schwarz-gelben Arbeitsschuhchen und sagt, Briefgeschäft machen wir nicht mehr. Dänemark macht uns das vor. Daumen runter, seht zu, wie ihr eure Briefe wegkriegt.
Ich glaube, also, wenn ich jetzt ganz groß denke, auch Dänemark muss noch ein paar Lösungen finden. Ja, das Briefgeschäft ist natürlich in irgendeiner Form schon auch notwendig für einen funktionierenden Staat. Ja, im Januar und Februar haben wir ganz viele Wahlbenachrichtigungen verteilt, was immer so ein bisschen bei uns der kritischste Moment ist, weil da möchten wir jetzt auch keine Schwäche zeigen. Ich glaube, was uns bislang gut gelungen ist, ist, dass wir den Mehrwert eines Briefes auch ein bisschen aufgeladen haben. Wir haben ja die hybriden Varianten. Ja, wenn man eben unsere App hat, sieht man auch ein Track and Trace für Briefkunden. Ja, was es so in anderen Ländern eben nicht gibt. Das heißt, man hat schon so ein bisschen die Convenience. Ich bin nicht zu Hause, sehe aber trotzdem, was bei mir ankommt. Ja, wir haben da aus dem Paketgeschäft auch ein bisschen was gelernt für das Briefgeschäft. Unsere Preise sind im europäischen Maßstab tendenziell niedrig. Ja, Malta liegt noch niedriger. Luxemburg liegt aber schon höher. Insofern.
Die haben vielleicht längere Wege dann, Luxemburg. Die schaffen alles erst an die Nordsee.
Genau, das, da will ich jetzt meinen Kollegen von der Luxemburger Post nicht reinreden. Ich glaube, es ist uns aber tatsächlich gelungen, hier doch auch eine hybride Welt zu schaffen, wo man eben den Brief als sehr, sehr verlässliches Instrument, ja, zusammen mit elektronischen Features wie Sendungsverfolgung eben zusammengebracht hat, und das ist gut. Ja. Und selbst bei klassischen Online-Händlern gibt es einen Trend, dass, ich meine, der alte Otto-Katalog mit 1000 Seiten, der ist natürlich Vergangenheit. Das ist völlig klar. Ja. Und
ich habe zufälligerweise gerade noch, jetzt machen wir Schleichwerbung ohne Ende, du sagst Otto, ich sag Bader. Die haben noch Kataloge, habe ich gerade gesehen.
Gut, also genau, ich korrigiere mich, ja, der große Katalog von 1000 Seiten, der ist wahrscheinlich Vergangenheit, egal von welchem Versandhändler. Aber wir sehen durchaus bei E-Commerce-Kunden, dass E-Commerce-Händlern, dass sie den kleinen Katalog oder die kleine Postkarte als Erinnerung, mich gibt's noch, durchaus auch nutzen. Denn es passiert natürlich, dass man einen Kunden hat als Online-Händler und aus irgendeinem Grund rutscht man bei denen in den Spam-Ordner. Und dann hat man keine Werbemöglichkeit mehr. Und dann vielleicht nach 6 oder 12 Monaten nochmal wieder eine Postkarte zu schicken, die nicht im Spam-Ordner landet, sondern einfach wieder bemerkt wird, wenn man sie aus dem Briefkasten holt, ist tatsächlich durchaus ein Trend, wo eben auch bei Gruppen, wo man es nicht vermutet hätte, weil sie komplett online ist, dieses physische Geschäft durchaus seinen Wert hat.
Du hast schon mal 200 Jahre vorausgeguckt, 100 Jahre. Ich will mal so ganz kurz. Was sind die Themen, die für dich 2026 auf dem Schreibtisch liegen, wo du sagst, jetzt Digitalisierung, künstliche Intelligenz, diese ganzen Schlagworte, ich will das jetzt durchbringen?
Na, die, also Unterm Strich ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz im Moment in aller Munde. Natürlich müssen wir mit der künstlichen Intelligenz auch ganz, ganz stark aus demografischer Sicht auffangen, dass eben sehr, sehr viele Leute bei uns in den Ruhestand gehen, ja, die wir kaum.
Das heißt, die Technik muss die Fachkräfte ersetzen.
Die Technik wird bis zu einem gewissen Grad Fachkräfte ersetzen müssen.
Ja. Aber du kannst doch einen Zusteller nicht digitalisieren. Da kommt doch kein Roboter.
Der Zusteller ist wahrscheinlich, ich gehe davon aus, der CIO wird eher durch KI ersetzt werden als der Zusteller.
Ja, tschüss, Bernd.
Das ist Teil des, wie heißt das so schön, Morawetzschen Paradoxons, ja, dass gewisse Tätigkeiten, die man für hochintellektuell hält, eher ersetzbar sind als praktische Tätigkeiten. Nein, beim Zusteller ist es völlig klar, dass wir natürlich den Zusteller haben, aber logischerweise, wir sollten mal ganz hochhalten das Wissen, was so ein Zusteller eben hat. Das ist keine einfache Tätigkeit. Der Zusteller kennt seinen Stammbezirk sehr, sehr gut. Und natürlich ist es so, wir stellen 6 Tage die Woche zu. Das heißt, logischerweise immer an einem Tag kann es nicht der Stammzusteller machen. Und da ist es eben auch wichtig, dass der Springer, ja, oder im Weihnachtsgeschäft eben die Aushilfskraft auch gut eingewiesen werden können. Und da hilft KI schon eine Menge.
Ja? Inwiefern? Ist das eine Datenbank, die ihr dann dem Aushilfszusteller zur Verfügung stellt?
Das ist, genau, das sind Sachen, die wir in der Datenbank als Bezirksbesonderheiten dann eben entsprechend schreiben. Das ist auch das Verhalten des Zustellers im Sinne von, wir wissen, welche Touren er fährt.
Wo der Hund ist.
Wir wissen auch, im Zweifel wird das eingetragen, ne? Achtung, bissiger Hund, logischerweise. Auch das gehört neben den Schuhen zum Arbeitsschutz. Ja? Wir wollen ja auch nicht, dass unsere Zusteller gebissen werden. Wir können da schon auf Basis der Datenlage, die wir haben, der Aushilfskraft eine Menge Informationen geben, ja, auf dem Handscanner, den sie eh dabei haben, ja, mit Routenführung, aber eben auch mit solchen Besonderheiten, die das Leben eben massiv einfacher machen. Und das hilft uns auch bei der Rekrutierung, das hilft uns eben auch, Kräfte zu halten. Gerade in den ersten Monaten ist das, merkt man durchaus, dass das ein anstrengender Job ist, eben Paketzusteller zu sein. Ja. Körperlich anstrengend, aber wenn man eben den Bezirk nicht gut kennt, ja, und die falschen Routen fährt und zur falschen Zeit vor der Grundschule steht und 500 Kinder verlassen die Grundschule und man kommt nicht weiter, dann ist es natürlich auch so, dass man Schwierigkeiten hatte. Am Ende, glaube ich, ist das tatsächlich der Haupthebel. Denn das Wissen, was in den Köpfen unserer Menschen ist, ist eigentlich das wertvollste Asset. Ja, und das ist die Ortskenntnis an vielen Stellen. Das ist auch bei vielen anderen Prozessen die Kenntnis, die wir da haben. Wir setzen mittlerweile KI ein, um, ich sag mal, Ausstiegsinterviews zu führen, wo man die KI nochmal nachfragt, was sind denn die Sachen, die du im Kopf hast, die sonst kein anderer weiß. Ja, und daraus eben nochmal sozusagen unsere Prozessdokumentation entsprechend ergänzen.
Wie funktioniert das? Gib mir mal ein Beispiel.
Wird jetzt tatsächlich bei uns in der Abrechnung und so weiter eingesetzt. Ich führe ein Interview mit einem Bot, der mit mir nochmal die Prozess entlang der Beschreibung, die wir haben, durchgeht und man fragt, ob das auch immer wirklich so gemacht wird. Und da kommt eben manchmal raus, nee, in dem Fall machen wir das anders. Und das ist dann letztlich die Dokumentation und eine Zusatzdokumentation, die vielleicht ansonsten gar nicht so bekannt ist, ja, und die Sachen entsprechend vereinfacht. Ja. Am Ende ist die Routenoptimierung natürlich etwas, wo wir auch festgestellt haben, dass gerade in der Zustellung das Wissen der Zusteller eben ein Stück weit besser ist als das, was wir aus dem Kartenmaterial sehen, weil der weiß, an welchen Stellen komme ich gerade eben noch mit dem Fahrrad durch und an welchen Stellen komme ich eben nicht mit. Unsere Fahrräder sind ja ein bisschen größer, komme ich entsprechend nicht mit diesen Fahrrädern durch. Und dieses Wissen nutzbar zu machen, ist eigentlich tatsächlich Haupteffekt.
Herzlichen Dank, Bernd Gemein. Head of Festplatte habe ich erst gesagt, aber CIO ist richtig, oder?
CIO ist richtig.
Jetzt hast du noch einen Wunsch frei. Wir sind ja jetzt so in der Wunschzeit. Fortuna Düsseldorf soll aufsteigen, oder was ist der Wunsch?
Ja, der ist mir schon als völlig unrealistisch klar.
Ja, also Wunder dauern etwas länger.
Genau, insofern bin ich ja froh, wenn Düsseldorf dieses Jahr nicht abschneidet. Nein, mein Wunsch ist natürlich, dass die Weihnachtszeit weiter so solide abläuft, dass wir weiter ein brummendes, aber kein Überlastgeschäft haben. Ja. Ich freue mich, wenn wir Weihnachten haben, wo alle Leute zufrieden mit ihrer Familie da sitzen und die von uns gelieferten Geschenke auspacken.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.